Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Heute war ich zu Gast bei Nick Marchand. Nick Marchand ist einer der führenden Tennisexperten und Tennistrainer in Deutschland und trainierte Topspieler wie Michael Stich, Barbara Rittner, die Teamchefin der heutigen Fed Cup-Mannschaft und viele andere. Heute leitet er die Tennis Company, die an mehreren Standorten in Deutschland professionelles Training anbietet. Im Gespräch erfahrt ihr unter anderem Antworten auf die Fragen, welchen Stellenwert Mentaltraining eigentlich haben sollte, warum das deutsche Tennis in mancher Hinsicht noch in den Kinderschuhen steckt, welche drei Fitnessgeräte für einen Sportler unverzichtbar sind und wer in Zeiten von Pete Sampras der talentierteste Spieler war. Viel Spaß beim Zuhören.
Bevor es an die sachlichen und inhaltlichen Fragen geht, möchte ich gerne von dir wissen, ob du dich den Leuten ein bisschen erklären kannst, was dein persönlicher Hintergrund ist, wie du zum Tennis kamst und was du gerade machst.
Ich selbst bin durch meinen Vater zum Tennis gekommen. Habe sehr viel Sportarten betrieben, vom Basketball, Fußball, sehr intensiv Hockey und auch Tennis. Und irgendwann war dann die große Entscheidung, weil das alles nicht so unter einen Hut gepasst hat, ist es Tennis. Und dann war relativ früh klar, dass ich Sport studieren will, mit dem Schwerpunkt Richtung Tennis, was auch immer dann zukunftsmäßig daraus wird. Und das war dann an der Sporthochschule Köln und Trainerakademie und dann hat sich alles weitere entwickelt.
Du hast ja relativ viel prominente Spielerinnen und Spieler auch betreut. Vielleicht kannst du da auch noch einen kurzen Abzug geben dessen oder wen du alles betreut hast.
Ja, ich hatte ein bisschen Glück. Nach meiner Ausbildung bin ich halt zum DTB gekommen und habe da im Nachwuchsbereich gearbeitet als Verbandstrainer, Bundestrainer und bin dadurch in die Schiene Profisport gekommen. Mit zum Beispiel Claudia Porwick, damalige Halbfinalistin Australian Open, Michael Stich, Oliver Groß, Barbara Rittner, die jetzige Fed Cup-Chefin, mit allen circa 2-3 Jahre zusammengearbeitet, mal mehr, mal weniger, aber sehr viel in dem Top-100-Bereich, Damen wie Herren, also fast 15 Jahre drin gearbeitet.
Du hast ja Tennis sozusagen aus jeder möglichen Perspektive eigentlich erlebt. Also ich weiß von dir, dass du auch noch eine Kolumne schreibst fürs Tennismagazin. Was machst du denn oder mit was beschäftigst du dich momentan oder wie ist momentan deine Auslastung?
Also das ist folgendermaßen. Wir haben in München eine relativ große Tennisschule, Akademie. Und wir versuchen uns so breit gefächert aufzustellen, dass wir verschiedene Vereine betreuen mit sogenannten Koordinatoren, Standortleitern unter dem Namen Tennis Company. Haben auch recht angesehene Vereine in der Zusammenarbeit. Und das Zweite ist, unser Hauptstützpunkt hier in München ist eine Tennishalle und Tennisanlage mit modernsten Ausstattungen. Und wir versuchen da sowohl im Kinderbereich, also Kindergarten, Schule, bis zum Nachwuchsprofi die Ausbildung zu machen und die Spieler und Spielerinnen zu betreuen, zu begleiten. Jetzt seit kurzem sehr intensiv wieder, gerade mit Nachwuchsspielerinnen so zwischen 17 und 20 Jahren.
Jetzt hatte ich ja dein Leben lang das Tennis begleitet und wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, dass du es aus jeder Perspektive kennst. Was fasziniert dich eigentlich am Tennissport? Vielleicht auch, was dich früher so gefangen hat und was dich vielleicht immer noch fasziniert?
Ich finde es faszinierend, diesen Wettkampf 1 gegen 1. Dann könnte man jetzt auch boxen natürlich, aber das Mittel Ball und Schläger sind natürlich dazwischen. Und die Kombination aus ganz verschiedenen Dingen, also auf der einen Seite Schach, man muss sehr viel mit dem Kopf machen. Man muss heutzutage körperlich sehr, sehr fit sein, also was man vor 20 Jahren vielleicht nicht sein musste. Und dazu diese Wettkampfsituation 1 gegen 1.
Jetzt kennst du ja auch die aktuelle Tour, kennst dich natürlich da auch sehr gut aus. Gibt es da Spieler, männliche Spieler, Spielerinnen, die dich besonders begeistern und wenn ja, warum?
Ja gut, also die absolute Nummer 1 werden mir wahrscheinlich viele nicht übel nehmen, ist für mich halt Roger Federer. Wobei ich sagen muss, auch an Djokovic, zu dem ich also auch einen näheren Draht hatte, weil er eben 2 Jahre bei uns in der Akademie war als Junior, kann ich jetzt nicht sagen, der oder der ist jetzt für mich das Nonplusultra. Bei den Damen ist es schwierig, also ich bin so ein Kim Clijsters-Fan, den kennen vielleicht viele nicht, die kennen vielleicht viele nicht mehr. Gut, Serena Williams ist halt da, aber momentan würde ich, sag mal, im Top-10-Bereich mich klar für Azarenka outen.
Wie würdest du denn derzeit, also das ums deutsche Tennis ist ja ein zweischneidiges Schwert. Bei den Damen sieht es, glaube ich, nicht so schlecht aus. Bei den Herren gab es gerade dieses Jahr einige Meldungen, kein Spieler in den Top 30 mehr, keiner in den Top 40. Geht so hin und her, auch ganz gute Nachwuchsspieler, aber auf der anderen Seite, wo siehst du denn derzeit die Herausforderungen für den deutschen Tennissport oder sind wir mit dem deutschen Tennis auf dem richtigen Weg?
Nee, das glaube ich nicht so, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Damenbereich ist sicherlich sehr, sehr gut betreut und da haben wir natürlich auch eine Führung mit Barbara Rittner, die also wahrscheinlich ihresgleichen sucht auf der ganzen Welt und die das auch sehr, sehr gut macht. Aber im Gesamten würde ich sagen, haben wir ein klares gesellschaftliches Problem, weil 80% oder 70% unserer Ausbildung sich im Komfortzonenbereich aufhält. Und solange wir weiter in der Komfortzone trainieren und uns bewegen und aufhalten, wird es natürlich relativ schwierig. Weil wenn man andere Länder sieht, die trainieren zu anderen Uhrzeiten, zu anderen Möglichkeiten, das ist im ersten Schritt denkt man, das wäre nicht so wichtig. Im zweiten Schritt brauchen wir nicht über mentales Training zu sprechen, wenn wir nicht aus der Komfortzone freiwillig herausgehen.
Hast du da konkrete Nationen im Kopf oder sind es eher dann Einzelbeispiele von Spielern aus ganz unterschiedlichen Ländern, die dich da faszinieren oder die dich interessieren?
Ja, ich mag so grundsätzlich so Systeme nicht, also wo alle in eine Richtung schießen, aber würde schon Spanien ganz klar favorisieren, speziell im Herrenbereich natürlich. Damenbereich auch, aber Herrenbereich ist so für mich das Dominante. Wenn man jetzt so sieht, Amerika, die haben alle Möglichkeiten, aber trotzdem kommt relativ wenig da, relativ wenig dabei raus.
Stimmt, ja.
Und es gibt Länder, die sind sehr effektiv. Nehmen wir einfach mal Schweiz an. Sehr klein, aber mit die besten Spieler. Also ich glaube nicht, dass man das so generell unter einem System schaffen kann, sondern die individuelle Betreuung und das individuelle Aufgehen auf den Einzelsportler, ist es immer, wäre, glaube ich, viel, viel wichtiger. Und die Betreuung im Gesamtumfeld wäre viel, viel wichtiger, weil wir natürlich immer die Problematik haben, wer ist eigentlich hier Chef, der Spieler oder der Trainer oder der Betreuer. Das ist einfach unser Problem gegenüber Mannschaftssportarten.
Jetzt bist du dafür bekannt, dass du auch sehr stark über den Tellerrand hinausschaust. Du nimmst ja auch gute Beispiele an anderen Sportarten. Interessierst dich für den interdisziplinären Austausch. Glaubst du, dass das deutsche Tennis da schon die Potenziale erkannt hat oder sind wir da noch komplett am Anfang, was so den Austausch auch mit guten Ideen angeht von anderen Sportarten oder von anderen Trainern?
Also wenn ich jetzt provozieren wollte, würde ich sagen, wir sind noch weit unter dem Anfang.
Okay.
Wir sollten viel mehr über den Tellerrand hinaus gucken und viel mehr Transfers schaffen aus anderen Sportarten. Was für uns die Zukunft einfach sein wird. Und wenn man den Top-Leute sieht, dann wird einem ganz klar, wie sehr die aus anderen Sportarten Informationen für ihr eigenes Training nutzen und so auch trainieren, um dann eben die Sportart Tennis natürlich optimaler auszuführen.
Finde ich sehr interessant, dass wir da noch aus deiner Sicht so am Anfang stehen. Ich sehe es eigentlich auch so, aber es ist vielleicht noch nicht so in der publikumswirksamen Meinung angekommen. Mich würde auch noch mal interessieren, also rein wirklich bezogen auf Tennis, du als langjähriger Trainer, du kennst den Spitzensport, du kennst den Breitensport, du kennst vom Tennis wirklich viele Aspekte. Wie die prozentuale Aufteilung aus deiner Sicht von Tennis und Fitness in der normalen Trainingswoche aussehen sollte? Also wo sollte der Fokus liegen? Machen die Leute aus deiner Sicht, gerade die Leistungssportler, die Leistungstennisspieler, machen die zu wenig im Fitness, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern, oder machen die das schon gut, so wie es ist, oder gibt es eine optimale Aufteilung zwischen Fitness und Tennis in einer Woche?
Ich glaube, ja, ist natürlich abhängig vom Leistungsstand des jeweiligen Spielers oder der Spielerin, aber das Kernproblem, was ich sehe, ist einfach den Transfer zu schaffen. aus dem Fitnessbereich in die Sportart selbst. Wir haben einige, die sind natürlich fit wie kein Zweiter, aber die kriegen das auf dem Tennisplatz nicht umgesetzt. Andere sind technisch hervorragend ausgebildet, aber kriegen das, was sie machen, von der Konditionellen nicht umgesetzt. Mhm. Die größte Herausforderung ist für uns, das physische Training, das Fitnesstraining in jeder Form so auf den Tennisplatz zu übertragen, dass das Tennis besser wird und das Level höher wird. Das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, aber dafür müsste man aus vielen anderen Sportarten Informationen sammeln, weil ich bin davon überzeugt, dass wir in 10 Jahren eine Geschwindigkeit im Tennis spielen werden, wie Badminton- oder Tischtennisspieler.
Wie siehst du die ganze Situation mit dem Mentaltraining? Wird dem schon langsam Rechnung getragen? Es taucht ja immer mehr auf, sage ich mal, in Artikeln, oder ist da noch auch sehr, sehr viel Luft nach oben wie bei den anderen Themen?
Also ich sag mal, in den 90% aller Tennisspielern wird das Mentaltraining völlig überbewertet, weil es wird künstlich dargestellt. Weil solange ein Spieler nicht in der Lage ist, sich selbst mal wirklich zu quälen und über den Platz zu hecheln und zu schluchzen und was auch immer, so ist das Mentaltraining schön, gibt vielleicht eine innerliche Befriedigung, aber bringt ihm nichts, weil er ist in der engen Situation nicht in der Lage, sich zu quälen. Und das nur theoretisch anzusetzen, kann ich mir nicht vorstellen. Als Top auf die Basis, auf eine solide Basisausbildung, halte ich Mentaltraining für sehr wichtig.
Es ist aus deiner Sicht eine Gemeinsamkeit der Top-Spieler und auch der Top-Spielerin, dass sie eben sich quälen konnten in dieser frühen Phase. Du hast vorhin Roger Federer genannt, wo auch viele, glaube ich, nicht wissen, wie viel Arbeit er auch dahinter gesteckt hat. Dadurch, dass es bei ihm vielleicht vergleichsweise leicht aussieht, glaubst du, das ist eine Gemeinsamkeit, oder gibt es schon so Spieler, die sich sozusagen um diesen Aspekt des Tennissports so ein bisschen wegdrücken können aufgrund ihres Talents?
Also im Top-Bereich gibt es keinen, der das wegdrücken kann. Die haben, was ist auch ein Talent? Es gibt dann ja eine körperliche Begabung, eine spielerische Begabung, aber Talent ist ja erst immer im Nachhinein zu erkennen. Und zum Talent gehört einfach das Durchquälen, das Ziel haben, die Einstellung, das Commitment, um das mal englisch auszudrücken, zu der ganzen Sportart. Und ich habe gerade letztes Jahr erlebt, wie ein Top-3-Spieler der Welt morgens vor einem Match zum Kajakfahren gegangen ist, morgens um 7 Uhr vorm Frühstück. Das möchte ich erstmal von vielen anderen sehen, ob er das so macht. Und er wird einen Grund gehabt haben, warum er es gemacht hat.
Er wird einen Grund gehabt haben. Mich persönlich faszinieren Rituale erfolgreicher Menschen sehr. Du hast viele erfolgreiche Spieler betreut, du hast aber auch sehr viele andere erfolgreiche Spieler gesehen auf der Tour. Gibt es Rituale, die dich aus deiner Vergangenheit an Spielern besonders fasziniert haben, auch begeistert haben? Mentale Rituale, vielleicht Rituale vor dem Match oder nach dem Match. Gibt es da irgendwas, was du im Gedächtnis hast?
Meine Rituale sind für unsere Sportart sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich für die meisten Sportarten. Manche sind etwas künstlich und manche wirken etwas, man braucht sie nicht, aber der Spieler braucht sie vielleicht. Deshalb kann man sich da schwer ein Bild von machen. Wenn man bei Nadal sieht das Ritual oder bei Sharapova, da gibt es ja ganz festgelegte Rituale, wie was abläuft. Man tritt nicht auf eine Linie oder was auch immer. Mhm. Ob das jetzt ein Ritual ist oder vielleicht eine positive Macke, kann man ja auch noch differenziert betrachten. Ich glaube, dass Rituale sehr, sehr wichtig sind, und die meisten Spieler die guten Topspieler haben ganz klare Rituale, wann sie was machen, wann sie ihr Griffband wickeln, wie und was passiert. Also da gibt es wenige, die das nicht haben.
Gibt es Trainer aus der Vergangenheit oder Gegenwart, es muss jetzt gar nicht unbedingt auch Tennis sein, an denen du dich orientierst in deiner täglichen Arbeit, oder Vorbilder vielleicht in der Hinsicht für dich?
Ja, im Tennis kann ich schon sagen, also da ist schon Bob Red für mich jemand, wo ich sehr viel gelernt habe. Aber ich hatte die Möglichkeit, halt bei vielen verschiedenen Trainern zu lernen. Zum Beispiel ein ganz großer Trainer, muss ich sagen, in der Ausbildung war Richard Schönborn, der also quasi Deutschland die ganze Ausbildung näher gebracht hat. Auch wenn er selbst nie absolute Top-Leute trainiert hat. Aber die Basisinformationen, die Ausbildung war sehr, sehr gut. Aus dem Fußballbereich gibt es sicherlich einige. Ich bin so ein heimlicher Tuchel-Fan, um das mal zu sagen, weil die Art und Weise, wie er das trainiert, und ich habe mir quasi alles gesehen, was man so in der Öffentlichkeit sehen kann oder bei YouTube sehen kann. Das ist so die Mentalität, so Tuchel-Klopp, wo ich sagen würde, so würde ich auch gerne versuchen, unsere Sportart darzustellen. Mhm.
Gibt es denn vielleicht Übungen, die dir einfallen für Tennisspieler, die du vielleicht überschätzt hältst, also die sehr viel gemacht werden im täglichen Training, und vielleicht auch Übungen im Gegenzug, die du für unterschätzt hältst für einen ambitionierten Spieler?
Ja, die gibt es definitiv. Ich glaube, dass die einfache, stupide Wiederholung von Schlägen in Richtungen völlig überbewertet werden, weil das einfach nicht das Spiel ist. Man erlebt eine Art innere Befriedigung. Ich habe jetzt 100 Mal Cross gespielt oder Longline, aber sie ist hat mit dem Wettkampf nichts zu tun. Das ist eine reine Basis, reines Basistraining wie ein Ausdauerlauf, der aber zum gesamten Training nur als Grundlage dient. Ich glaube vielmehr, wir sollten versuchen, aus dieser Komfortzone heraus zu trainieren und Übungen finden, wo man Situationen löst. Ja, ich vergleiche einen Boxkampf, der kann trainieren, wie er will. Gegenüber ist ein Boxer, der macht das anders, als er vorher trainieren kann. Und er muss eine Lösung finden, sonst tut es weh. Mhm. Und bei uns tut es zum Glück nicht weh, aber wir sind immer in einer schwierigen Situation als Returnspieler, als im Ballwechsel. Wir können nie vorhersagen, genau was, wo, wie passiert. Und das heißt, wir müssen viel mehr überlegen, was gibt es für Übungen, die man ansetzen kann. Beispielsweise Autofahren. Wenn ich nur auf der Autobahn trainiere und muss dann durch Paris fahren, wird es sehr schwer.
Das ist vollkommen richtig, ja. Neben den tennisspezifischen Fragen, auf die wir jetzt schon auf die wir einiges gehört haben von dir, wollte ich noch ein paar Schnellschussfragen sozusagen loswerden. Welcher Sportler kommt dir zuerst in den Sinn? Oder vielleicht auch, es muss kein Sportler sein, aber wenn du an Erfolg denkst, wer kommt dir da in den Sinn? Und warum?
Michael Jordan. Ganz eindeutig, weil das ist zwar eine andere Sportart, aber das ist für mich Sportler überhaupt. Und ich muss auch sagen, noch eine andere Sportart, Michael Schumacher.
Ja, hoffen wir, dass es eben bald wieder richtig gut geht. Gibt es ein Produkt, das klingt vielleicht ein bisschen seltsam, die Frage, aber dass du das nicht so viel kostet, sagen wir mal als Hausnummer unter 100 Euro, dass du einem Sportler empfehlen würdest oder einem Tennisspieler? Also viel oder oft hört man ja dieser Tage die Black Roll oder ähnliche Sachen, die vielleicht 30, 40 Euro kosten. Gibt es was, was man wirklich in der täglichen Trainingsarbeit als ambitionierter Leistungssportler gut gebrauchen oder auch haben sollte aus deiner Sicht?
Ja, gibt es drei Dinge. Nummer eins ist die Black Roll. Also nicht jetzt in Wertigkeiten, nur eine Reihenfolge. Nummer zwei ist der Patsy Ball. Und Nummer drei ist ein Medizinball. Mehr braucht man definitiv nicht in unserer Sportart.
Auf dem Patsy Ball sitzt der Nick übrigens gerade. Also wenn du jetzt nur zwei Fitnessübungen wählen könntest, ist eine konstruierte Frage, trotzdem interessiert sie mich, wenn du zwei Fitnessübungen hättest und sonst darfst du nichts wählen, sag ich mal, für einen gewissen Zeitraum, welche würdest du wählen oder welche würdest du empfehlen?
Nummer eins für unsere Sportart ist Bauch-Rückentraining, ganz klipp und klar. Und die zweite Übungsform oder Übungsart wäre, die Rückseite des Körpers zu trainieren.
Die Rückseite des Körpers
mit der Begründung, weil wenn ich trainiere, trainiere ich den ganzen Tag die Vorderseite. Also Vorderseite, Oberschenkel, Bizeps, alles trainiere ich immer beim Schlagen, beim Vorwärtslaufen. Wir trainieren deutlich zu wenig die Rückseite. Das heißt Rücken, Gesäß, hintere Oberschenkelmuskulatur. Und aus diesem Grund passieren sehr, sehr viele Verletzungen und wir sind aus diesem Grund auch nicht in der Lage, unser optimales Kraftpotenzial zu entfalten.
Was sind denn Leistungstests? Also als junger Sportler macht man eine ganze Reihe von Tests. Gibt es Tests, die du wirklich für sinnvoll findest und auch vielleicht in der Jugend wird ja relativ viel getestet, danach oftmals nicht mehr. Gibt es Tests, die man in gewissen Abständen wiederholen sollte? Und wenn ja, welche würdest du empfehlen?
Ich bin nicht so ein großer Freund von Tests, weil die birken oder liegt immer die Gefahr drin, dass man einen Vergleich macht mit anderen. Und das geht natürlich nicht. Man kann niemanden vergleichen, weil die Körperkonstitution von A ist anders als die von B. Man hat zwar Grundwerte, kann die nutzen, aber man darf es nicht überbewerten. Das ist das Entscheidende. Also wenn ich jetzt einen Laktattest mache, einen Ausdauertest mache, einen Sprungkrafttest mache, ist alles gut. Aber da muss ich immer berücksichtigen, dass ich nur die individuelle Entwicklung des Spielers nehme und nicht sage, Spieler A springt heute nur 10 cm höher, die Nummer 5 der Welt springt, hat in dem Alter 15 cm höher gesprungen. Das hat für meine Begriffe nichts miteinander zu tun, weil vielleicht entwickelt derjenige sich ganz anders als die momentan Nummer 3. Zur individuellen Leistungssteigerung ist es natürlich ein Vorteil und messbar einfach. wir möchten ja gerne alle immer sehr viel messen.
Das stimmt, gerade in Deutschland.
Ja.
Was oder mit welchem Sportler, wenn du jetzt die Wahl hättest auf der Tour, würdest du gern oder natürlich auch Spielerinnen, also Spieler oder Spielerinnen, würdest du gern zusammenarbeiten? Oder hast du diesen Wunsch gar nicht? Kann ja auch sein, dass du.
Kann ich so nicht sagen. Ich finde also eine ganz interessante Spielerin aus deutscher Sicht, Andrea Petkovic. Und muss ich ganz klar sagen, weil da viel Potenzial ist. Sabine Lisicki vom Damenbereich. Im Herrenbereich eher so viel Jüngere, die niemand kennt, also im Nachwuchsbereich. Ansonsten international, für mich ist so ein Typ, wie gesagt, Sportlerin ist halt Azarenka. Bei den Herren, nee, kann ich im Moment nicht sagen, mit dem würde ich.
Ist ja schon eine ganze Reihe eigentlich, die du genannt hast. Jetzt hast du ja die Tennis Company vorhin erwähnt, die du wirklich, an der du viel arbeitest und die auch wirklich, wo ein Konzept dahinter steckt. Was würdest du denn mit der Tennis Company machen? Jetzt mal hypothetisch gesprochen, du hättest für eine Zeit lang unbegrenztes Budget. Was fällt dir zuerst ein? Was würdest du zuerst, welche Mauern würdest du zuerst niederreißen?
Ich würde als erstes versuchen, in München eine Möglichkeit zu schaffen, wo Spieler übernachten können, was finanziell in Sphären stößt, die normal nicht machbar sind in der Gegend hier. Und das Zweite würde ich Projekte versuchen zu schaffen, mit Jugendlichen, Nachwuchsspielern so zu trainieren, wie ich mir vorstelle, dass ein Training sein sollte.
Vielleicht kurz vor Abschluss jetzt noch die Frage, welche Bücher oder gerade auch vorhin hatten wir das Thema über den Tellerrand hinaus schon, welche Bücher kannst du jungen Sportlern empfehlen? Welche Dokumentationen fallen dir ein? Gibt es irgendwas, was du gerne weiter verschenkst oder auch empfiehlst, was man gelesen haben sollte?
Also als junger Sportler sollte man das Agassi-Buch gelesen haben, ganz klipp und klar, weil das ist für mich in dem
auch
Bereich...
Auch sportartenübergreifend,
richtig? Auch, das ist andere. Auch als andere, ganz ja. Egal. Agassi ist einfach was man lesen sollte. Und was ich jetzt in Zukunft noch machen werde, ist also den neuen Film des berühmten Fahrradfahrers mir anzuschauen, wo ich nur positive Kritiken gehört habe, wie er sein soll. Habe es leider noch nicht getan, aber ich versuche sehr, sehr viel selbst zu lesen und mich zu informieren und würde aber jetzt nicht so ein Buch jetzt nehmen. Aber auf jeden Fall offen sein aus anderen Sportarten. Das ist das Entscheidende, was ich sehen würde. Ob das jetzt vom Skilaufen ist oder von wo auch immer. Ganz egal, man kann so viel für uns übertragen und da viel, so viel Information sammeln, wie es irgendwie geht.
Hast du noch vielleicht daran anschließend Internetseiten, die du empfehlen kannst, die dich selber auch interessieren, wo du immer mal wieder draufklickst? Oder ändert sich das zu?
Nee, das ändert sich sehr. Das ändert sich sehr, weil es gibt halt mittlerweile auch viele, die dann irgendwas erzählen. Und das verkaufen möchten, wo ich sage, oh Gott, ja, wie kann man, warum ist das immer noch so? Aber es wird halt nicht kontrolliert. Aber da muss man einfach so viel Geduld haben und so viel innere Einstellung haben, mal zu suchen und zu hören, was geht wo und wie.
Bevor ich jetzt meine abschließende Frage stelle, habe ich noch eine ganz persönliche Frage, weil ich gerade auch in dieser Phase, wo Michael Stich sehr, sehr gut war und so einer der weltbesten Spieler war, immer dieses Zitat gehört habe, glaube ich, von Pete Sampras war es damals, wenn die Top 10 ihr bestes Tennis spielen, dann gewinnst der Stich. Stimmst du dem zu? War das damals so?
Würde ich mit 101% bejahen.
Okay.
Das war einfach der potenziell beste Spieler.
Ja, sehr interessant. Als letzte Frage habe ich eigentlich nur noch die Frage, wenn man jetzt mehr Kontakt zu dir haben will oder mehr von dir erfahren will, vielleicht auch eine Tennisstunde mal buchen will, sich informieren will, wo findet man euch für weitere Infos?
Die einfachste Variante ist eben Homepage www.tenniscompany.de. Da sind auch alle Informationen drauf, sowie auch alle Dinge, die ich für Tennismagazin geschrieben habe. Oder wenn man sich weiterbilden möchte, kann man gerne da draufklicken oder mich direkt kontaktieren über die E-Mail.
Wo sitzt ihr in München
mit der Tennis Company? Wir sitzen in Johanneskirchen, Nähe Bogenhausen, also relativ nah zur Autobahn und zum Flughafen, 20 Minuten.
Nick, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.